Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auf einer Wirtschaftskonferenz in Saudi-Arabien, da unterhalten sich der saudische König und der amerikanische Präsident Trump. Und jeder versucht, den anderen zu übertrumpfen mit dem, was er besitzt. Und der saudische König, der prahlt dann ganz selbstbewusst und sagt: Donald, ich habe mit Öl so viel verdient, ich sag dir, ich könnte die ganze Welt kaufen. Und da erwidert Donald Trump: Ich bedauere, ich verkaufe nicht. Liebe Gemeinde, was denkt ihr über euch selbst? Oder persönlicher gefragt, was hältst du von dir selbst? Wie schätzt du dich ein? Gehörst du zu denen, die hochstapeln oder zu denen, die tiefstapeln? Zu denen, die meinen, sie müssten sozusagen ihr Image ein bisschen aufpolieren, oder zu denen, die eher das Licht gerne unter den Scheffel stellen? Die richtige Selbsteinschätzung, das war auch für den Apostel Paulus ein ganz wichtiges Thema. Und gerade im Römerbrief, im 12. Kapitel, hat er einiges dazu geschrieben. Und wir schauen mal, was der Paulus da entdeckt hat. Zunächst war es so, wenn man dieses ganze Kapitel liest, dann merkt man, es gab in Rom einige Christen, die haben sich gerne überschätzt. Die wollten blendend dastehen, die anderen alle übertrumpfen, und das waren lauter Leute, die alle so eigentlich so diesen Eindruck erweckt haben: Wir sind lauter kleine Donald Trumps. Ich kann es und ich zeige euch, wie es geht. Und da macht sich der Paulus Sorgen, weil er weiß, das geht nicht gut, wenn da einige so auftauchen und sollen Anspruch haben. Und dann sagt er zu ihnen in diesem Kapitel, lest es mal zu Hause nach, Römer 12, sagt er dann: Leute, seid nicht so überheblich, seid bescheiden, seid maßvoll, seid besonnen, drängt euch nicht in den Vordergrund. Und als ich das so gelesen habe und an uns heute gedacht habe, dann ist mir der Gedanke gekommen: Ja, richtig, aber man kann ja auch auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Es kann ja sein, dass wir insofern nicht angemessen über uns denken, weil wir uns dauernd klein machen. Dass wir uns einreden: Das packe ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist eine Nummer, zwei Nummern zu groß. Und vor allem dann, wenn wir vielleicht in einem Umfeld, in einer Familie aufgewachsen sind, wo wir immer wieder von anderen gehört haben: Das ist nichts für dich, das ist nichts für dich, das schaffst du nicht. Vielleicht auch in der Firma, ja. Leute wie dich nehmen die sowieso nicht. So eine Ausbildung, so ein Studium, das schaffst du sowieso nicht. Wer bin ich schon, sagt dann irgendwann das Herz. Was kann ich schon, wer braucht mich schon? Und deswegen heute Morgen diese Frage: Was denken Sie, was denkst du über dich? Was ist das Selbstbild? Und wenn wir quasi jetzt von uns heute Morgen so rausgehen würden und würden da so ein großes Gruppenfoto machen, dann wäre mal interessant, wer steht wo. Würdest du dann ganz vorne in der ersten Reihe stehen? Oder ganz hinten, dass man es auf dem Foto gar nicht sieht? Oder irgendwo so dazwischen? Ich glaube, dass ein gesundes Selbstbild, das braucht eine Mischung. Es braucht einerseits eine Mischung von Zuversicht, von Hoffnung, aber andererseits auch Demut. Eine richtige Balance zwischen Zuversicht und Demut, dass wir nicht zu klein denken, aber auch nicht uns auch nicht übertreiben. Und ich möchte das heute an vier Punkten deutlich machen. Und zunächst müssen wir erstmal der Frage nachgehen: Wie kriege ich denn eigentlich so ein zuversichtliches und demütiges Denken? Und da braucht es zwei Dinge für diese Balance. Es braucht zwei Dinge. Es braucht erstens Gnade und es braucht zweitens Gnadengabe. Gnade und Gnadengabe. Und das erste ist deswegen, wir sind begnadet. Paulus redet zunächst von der Gnade, das heißt von dem, was den Christen geschenkt ist. Gnade ist mir gegeben, sagt er, Gnade ist euch, uns allen gegeben. Gnade ist das Geschenk Gottes schlechthin. Gnade heißt auf Griechisch Charis. Gnade ist das Geschenk, das Gott uns an Weihnachten gemacht hat. Gnade ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Gnade ist ganz stark verbunden mit einem Namen, nämlich Jesus. Jesus ist Gnade, Gnade ist Jesus. Und wer Gnade empfängt, der sagt von sich selbst voller Zuversicht, ich bin ein begnadeter Mensch, ich lebe aus der Gnade. Gnade ist ungeschuldet, Gnade ist unverdient. Und vor allem Gnade ist ein Trotzdem. Ich hätte eigentlich was ganz anderes verdient von Gott. Aber Gott schenkt mir Gutes, Gott begnadigt mich. Gnade ist auch ein Vorher. Bevor ich irgendetwas geleistet habe, bevor ich irgendwas unter Beweis gestellt habe, werde ich schon beschenkt. Ein Vorher. Gnade ist aber auch ein Nachher. Wenn am Ende Bilanz gezogen wird, dann wiegt die Gnade mehr als alles das, was ich sowohl als Positiven wie Negativen auflisten kann. Denn was gnädig, denn was gelang oder auch was daneben ging, das entscheidet nicht mehr über das, ich bin begnadet. Und aus Gnade bin ich nun, so sagt der Paulus, bin ich ein Teil an diesem Organismus Leib Christi. Nicht nur Mitglied der Kirche, das ist hoffentlich auch, aber ein Glied am Leib Christi. Paulus macht deutlich, die Bibel macht deutlich, Christus ist ja nicht mehr sozusagen sichtbar hier in dieser Welt. Aber er hat einen Leib, das ist seine Kirche, seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist sozusagen der sichtbare Repräsentant Christi. Und ein Leib besteht bekanntlich aus verschiedenen Organen, aus verschiedenen Teilen, Gliedmaßen und so weiter. Deswegen, das ist das Bild. Wir sind Glieder an diesem sichtbaren Leib Christi, ganz fest mit ihm verwachsen. Und wenn wir nur sozusagen die kleine Zehe wären oder sozusagen ein kleiner Finger wären, Jesus gehört nicht zu denen, die den kleinen Finger oder den kleinen Zehe amputieren. Wir sind, wir bleiben Glieder am Leib Christi. Das ist Gnade. Und das sollten wir über uns denken. Ich nehme jetzt mal an, ohne jetzt das genau im Einzelnen in die Zukunft schauen zu können, aber ich nehme mal an, dass wahrscheinlich niemand von uns irgendwann Formel 1 Weltmeister werden wird. Vielleicht wird es ja noch, aber es wird wohl auch niemand, vielleicht Germany Next Topmodel werden. Wird vielleicht auch niemand Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Aber wir sind Glieder am Leib von Jesus Christus. Und ich sage euch, das ist mehr wert als Olympiasieger, Nobelpreisträger, Topmodel oder Bundeskanzlerin. Und würdest du das Examen nicht bestehen und würdest du im Beruf nichts Wesentliches zu Wege bringen und würdest du überhaupt kaum Spuren hinterlassen, so wärst du immer noch ein Glied an diesem Leib von Jesus Christus. Und das bleibt und das zählt, das ist die größte Würde. Und das heißt, wie bekommen wir also ein gesundes Selbstbild, indem ich mir klar mache, ich bin begnadet, ich bin beschenkt durch den Glauben, durch Jesus Christus. Und ich bin ein Teil an seiner Gemeinde, an seinem Leib, ich bin begnadet. Und das Zweite, was wir brauchen zu wissen, ist, wir sind auch begabt. Wir haben nicht nur Gnade, sondern auch Gnadengabe, wir sind begabt. Wir haben nicht nur eine ausreichende, eine rettende, herrliche Gnade empfangen, sondern auch verschiedene, beglückende, dienstbare Gnadengaben. Wir haben Charis, Gnade und Charisma. Wir alle, jeder und jede, wunderbar geschaffen. Und wenn wir das nicht sehen und wenn wir das nicht anerkennen, dann hat das nichts mit Demut zu tun. Dann hat das eigentlich damit was zu tun, dass wir eigentlich den Schöpfer klein und gering machen, der uns das gegeben hat. Es gibt so eine kleine Anekdote von dem berühmten Chirurgen Professor Sauerbruch. Der war ja er hat gelebt bis 1951 und der war ja wegen seiner medizinischen Fähigkeiten, war eine Koryphäe, war bekannt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und da kam eines Tages ein Engländer zu ihm, hat sich von ihm operieren lassen und als die Operation dann alles gut überstanden war und alles gut gelaufen war, die Wunde verheilt, da hat sich dieser Engländer über die Hände des Professors Sauerbruch gebeugt und hat gesagt, ich danke Ihren gesegneten Händen. Und dann hat Sauerbruch die Hände weggezogen und hat ganz schlicht gesagt, danken Sie nicht mir und meinen Händen, sondern dem Schöpfer, der mir diese Gaben gegeben hat. Es gibt in der Gemeinde keine unbegabten Menschen, jedem ist etwas gegeben. Und es gibt auch nicht die Scheidung, die wir sonst gerne machen, nicht die Scheidung sozusagen, da ist irgendwo die hochbegabte Elite und irgendwo der unbegabte Rest. Alle haben Charis und Charisma. Und woran unter anderem erkennt man eine gesunde Gemeinde, dass sie dieser Fülle Raum gibt. Und das ist auch etwas, was uns wichtig ist, auch im Kirchengemeinderat, dass wir sagen, wir möchten eine Gemeinde sein, wo wir Raum geben, wo Gaben erprobt werden können, Gaben entdeckt werden können, eine Gemeinde, wo die Gaben sozusagen wirklich zur Anwendung kommen. Und zwar alle Gaben, das heißt die offensichtlichen. Die Offensichtlichen, die reden, die musizieren, die Leiden organisieren, aber auch die unscheinbaren Gaben, die eben mehr im Hintergrund sich abspielen, das ist genauso entscheidend. Die beten, die irgendwas reparieren, die besuchen, die spenden, die Getränke besorgen, Essen ausgeben, Leute nachgehen, Segenswünsche zum Geburtstag schreiben, andere ermutigen, noch einen Besuch machen, nochmal nachhaken. Es gibt in der Gemeinde keine unbegabten Menschen, und das sagen wir ganz ausdrücklich. Frauen und Männer, Junge und Alte, Akademiker und Schulabbrecher. Niemand ist ohne Gabe. Und jede Gabe wird geachtet als eine Gabe der Gnade. Das ist das, was wir brauchen. Gnade und Gnadengabe, Charis und Charisma. Und jetzt kommt der dritte Punkt, aber der für den Paulus wichtig ist, dass er sagt, ihr habt Gnade und ihr habt Charisma, Gaben. Und jetzt sagt er aber auch, eure Gabe ist auch jetzt eure Aufgabe. Das ist das dritte, Gabe ist Aufgabe. Das hat Jesus so gut eingerichtet, dass er sozusagen einer Gemeinde all das gibt, was sie braucht in der jetzigen Zeit an ihrem Ort. Und deswegen kann das auch sehr unterschiedlich sein von Gemeinde zu Gemeinde und von Zeit zu Zeit. Er gibt das, da bin ich überzeugt, was wir in Öschelbronn brauchen. Und wenn jemand geht, dann hat er, so könnte man sagen, schon den Spielertransfer organisiert. Nun hat der Theologe Walter Lütti einmal geschrieben etwas Interessantes zu diesem Abschnitt. Er schreibt, Paulus rechnet zwar nicht damit, dass einer keine Gabe hat, aber wohl damit, dass einer eine Gabe hat und sie nicht braucht, nicht einsetzt. Warum gebraucht jemand seine Gabe nicht? Kann es viele Gründe geben. Es kann an der Gemeinde liegen. Es kann an der Gemeinde liegen, dass die Gemeinde die Gabe nicht sieht, dass sie die Gabe nicht fördert, dass sie die Gabe nicht will. Das kann möglich sein. Es kann natürlich aber auch an mir selber liegen. Weil ich mich vielleicht entziehe, weil ich mich ziere, weil ich denke, vielleicht diese Fähigkeit, diese Gabe, das ist vor allem für mich, dass ich das im Beruf einsetzen kann, in meinem Hobby, dass ich da vielleicht erfolgreich bin. Und sich entsprechend der Neigungen, der Fähigkeiten, einen Beruf, ein Hobby suchen, das ist absolut in Ordnung. Aber das Wichtige ist, das ist nicht der eigentliche und der einzige Zweck, warum Gott uns begabt hat. Vielleicht spüre ich aber auch, wenn ich meine Gabe einbringe, dann hat das auch einen Preis. Und dann hat das vielleicht auch mit Opfer, irgendwas mit Opfer zu tun. Aber was ist die Folge, wenn jemand seine Gabe nicht einbringt? Wenn ein Glied am Leib seinen Dienst nicht verrichtet, dann kennen wir das alle, dann wird es ungemütlich. Dann ist der Organismus krank. Und das heißt, die Gabe ist geschenkt, damit ich mit ihr an diesem Leib Christi in der Gemeinde auch diene, mit dem, was ich gut kann. Das heißt natürlich auch immer in dem Ausmaß, wie es natürlich meine Lebenskraft, meine Lebenssituation und so weiter, meine Gesundheit möglich macht. Aber vielleicht muss ich das auch lernen, diese Gabe einzubringen und neu zu fragen, Herr, wo ist mein Platz? Ja, was ist meine Aufgabe als Glied auch an diesem Leib, auch hier in Öschelbronn? Unsere Gabe ist Aufgabe. Und jetzt kommt eben das Vierte, was Paulus sagt, ja, Gabe ist Aufgabe und es ist gut, dass es verschiedene Gaben gibt. Er sagt, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die unterschiedliche Funktionen haben. Ebenso ist es bei uns Christen. Gemeinsam bilden wir den Leib Christi, die Gemeinde, und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Unterschiedlich begabt. Das ist für Paulus ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. In der Realität ist es manchmal auch ein Grund zum Ärger und zum Streit. Warum ist der andere so anders? Warum empfindet der andere so anders? Warum tickt der so anders? Warum hat er so andere Prioritäten? Wir sind als Menschen eigentlich so, dass wir immer gern uniformieren wollen, immer gleichschalten, gleich machen. Alle sollen so denken, ticken, sein wie ich. Aber so ist das im Körper nicht. Was kann ein Körper ausrichten, wenn er 100 Füße hätte? Und keine Arme und keine Ohren und so weiter. Oder umgekehrt, kann man jetzt alles durchdeklinieren, durchspielen. Ohne die verschiedenen Arten und Gaben wäre die Gemeinde nicht lebensfähig. Wir brauchen einander. Auch wenn wir vielleicht manchmal da auch drunter leiden, aber wir brauchen einander. Und wir haben als Gemeinde einen Auftrag, wir haben eine Mission. Wir haben die Aufgabe, dass wir die Liebe Gottes und die Botschaft von Jesus Christus, dass diese Botschaft die Menschen erreicht, von den Kleinsten bis zu den Ältesten, vom Kindergarten und Krabbelgrube bis hin ins Johanneshaus und in die Klinik, alle durchweg. Unsere Aufgabe, und das schaffen wir nur, wenn jeder quasi seinen Auftrag erfüllt, seine Aufgabe übernimmt. Und das ist das Entscheidende. Und das Wichtige ist, dass wir uns klar machen, wir sind keine Firma, die den Einzelnen nur als Arbeitskraft achtet. Hoffentlich nicht. Wir sind auch kein Verein, wo man einfach mittut oder nicht mehr mittut, einfach so, solange Spaß macht. Wenn Spaß macht, mache ich es. Wenn es keinen mehr, höre ich halt auf. Wir sind auch nicht nur ein Freundeskreis von Menschen, die einander sympathisch finden, hoffentlich die meisten. Wir sind ein Leib. Wir sind der Leib Jesu Christi, die da sind, füreinander, aufeinander auch zu achten und zu sorgen. Und dann denkt eben der Paulus an ganz verschiedene Aufgaben, noch einmal. Ja. Er sagt, da gibt es Menschen, die predigen. Es gibt Menschen, die machen Andachten, Bibelarbeiten. Dann gibt es Menschen, die kümmern sich um soziale Notlagen. Dann gibt es andere, die begleiten Menschen, die trösten, die spenden. Und diese Liste kann man nun sozusagen beliebig erweitern. Das ist auch interessant. Es gibt in dem Neuen Testament verschiedene Aufzählungen von Gaben, die sind nicht identisch. Und das heißt auch, es ist kein abgeschlossener Katalog, nur die Gaben gibt's. Da haben manche angefangen zu zählen, wie viele Gaben gibt's. Und der eine kam auf so viel, 25 und der nächste 50 und was weiß ich. Nein, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gaben, Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Und da gehört auch unsere Lebensgeschichte mit dazu, mit den Auf und Abs, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen, unsere Schmerzen. Unser besonderer Stil, all das gehört dazu, zu dem, was wir einbringen können. Schließlich aber macht dann der Paulus noch auf eines aufmerksam. Er sagt, alle diese Gaben, die haben einen Zweck. Die haben nämlich einen Zweck, mit dem alten Wort zu dienen. Zu dienen. Das heißt, wenn ich meine Gabe zur Verfügung stelle, dann soll ich dienen. Den anderen dienen, den Menschen dienen, Gott dienen. Oder ich soll zumindest lernen zu dienen. Das heißt, dass ich mich selber nicht so wichtig nehme. Dass ich auch manchmal das Unscheinbare tue. dass ich nicht verdrossen bin, wenn ich keinen Applaus bekomme. Dass ich mich nicht immer laufen mit den anderen messe und immer denken, kann ich den anderen vielleicht noch ein bisschen übertrumpfen. Es ist kein Wettkampf, es ist Dienst. Und da gehört auch etwas dazu, nämlich Treue. Treu sein, treu bleiben, wenn es mühsam wird. Auch mich korrigieren lassen, nicht beleidigt sein, wenn jemand einen kritischen Hinweis gibt. Und das sind alles Dinge, da merken wir ganz schnell, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Aber seit wir mit Christus unterwegs sind, ist es uns auferlegt. Das müssen wir üben. Ist nicht einfach, muss man üben. Und so gesehen ist die Gemeinde auch eine Lebensschule. Und das, was wir in der Gemeinde lernen, das nützt eben dann auch in der Ehe, in Beziehung, in Familie, in Beruf. Und liebe Gemeinde und heute vor allem liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Frage am Schluss noch einmal, was denkst du über dich selbst? Und was ist das, was du heute mitnimmst? Vielleicht das eine, ich bin begnadet, ich bin beschenkt. Ich bin von Gott beschenkt und begnadet, höher kann niemand von sich denken, mehr kann niemand sein. Und weniger bin ich nie, ich bin immer begnadet. Ich gehöre zum Leib Christi, ich bin ein Teil von ihm, untrennbar. Und dann das zweite, keiner ist unbegabt. Und das heißt auch ich nicht. Ich bin begabt, ich bin damit auch herausgefordert, mit meiner Gabe zu dienen. Und es ist diese Frage, wo tue ich das schon? Oder vielleicht auch neu die Frage, wo könnte ich das tun? In welchem Maß? Wie soll ich an mir arbeiten? Wie soll ich lernen zu dienen? Was könnte mein Beitrag sein? Und wenn sich die Gemeinde Gottes und das Gottesvolk über die Gnade und über die Gnadengabe freut, dann ruft die Gemeinde gemeinsam Amen.